Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir haben eine Woche ausgesetzt, weil du hast dich einfach in den Urlaub zurückgezogen.
Oder? Ich war in Spanien, du glaube ich, in Süditalien.
Genau, so ungefähr. Ja, es ist ein bisschen schwierig im Moment, weil wir Gesprächspartner zumindest die letzten Wochen nicht einladen konnten oder wollten aufgrund der Corona-Krise. Nächste Woche haben wir wieder einen Gesprächspartner.
Genau, einen unerschrockenen, den DGB-Vorsitzenden aus Mittelfranken.
Der den 1. Mai nicht in der gewohnten Form ablaufen lassen kann und deshalb kommt er ein paar Tage vorher zu uns in den Podcast. Wird bestimmt nicht schlecht.
Genau, wir feiern quasi gemeinsam 1. Mai. Ich bin gespannt. Es gibt sicherlich nachdenkliche Töne von Stefan Doll, der klare Haltung auch zum politischen Geschehen immer hat. Also ich glaube, der Mann ist für Klartext zu haben und ich bin gespannt, was er sagt zu den ja dann doch am 1. Mai wahrscheinlich stattfindenden Demonstrationen. Also in Nürnberg beispielsweise genau. Hat die organisierte Autonomie, glaube ich, was angemeldet. Also es wird ja irgendwas geben unter Corona-Maßstäben natürlich. Die Versammlungsfreiheit, die, das hat das Bundesverfassungsgericht ja betont, die ist ja nicht aufgehoben.
Genau, das ist auch ein spannendes Thema. Können wir später noch ein bisschen drüber reden. Wir haben heute ein bisschen auch natürlich die Nürnberger Kommunalpolitik im Blick. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen.
Unbedingt.
Und wir können erneut sagen, dass unsere Blog sage ich schon, Mensch, ich bin ein bisschen durcheinander, glaube ich. Also, unser Podcast wird präsentiert von Tushu. Und Tushu hat inzwischen auch einen Blog, nämlich, wo sie hilfreiche Tipps geben, wie eine Unternehmenshomepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufgestellt werden kann. Und zwar ist das alles unabhängig davon, von dem CMS-System vermute ich mal, das sie nutzen, also generell von den Systemen, die zum Einsatz kommen. Und zu finden ist das Ganze unter tushu.de/blog. Nochmal buchstabiert, tushu.de/blog. Und diese URL findet man natürlich auch wieder bei uns auf der Webseite nordbayern.de, auf dem Artikel, in dem auch unser Podcast eingebunden ist.
Ich will auch einen Blog, auf dem die Fragen beantwortet werden, was tue ich als Erwachsener mit 5- und 7-Jährigen in Woche 5 der Corona-Krise?
Naja, ab nächster Woche geht es ja aufwärts.
Warum?
In jeder Hinsicht, habe ich gehört.
Weil die Jungs dann shoppen können, oder?
Genau, in Läden, die nicht größer als 800 Quadratmeter sind, da stellst du die früh ab.
Und das ist clever. Das könnt ihr jetzt schon tun. Früh vor den Gartencenter und mittags wieder abholen.
Genau.
Das ist eine gute Idee. Den Plan, der kann nur von jemand stammen, der nicht weiß, zu was solche Jungs in der Lage wären, wenn sie allein gelassen würden im Baumarkt.
Aber dann erzähl doch mal, du warst ja wirklich jetzt eine Woche halt ganz normal geplanter Urlaub, der sicherlich normalerweise auch anders verlaufen wäre. Was macht man denn mit 2 und noch mehr Kindern in so einer Zeit?
Phasenweise waren dann tatsächlich 4 da. Ja, was tut man? Ich habe Monopoly gespielt.
Okay, wieder ausgepackt.
Wieder ausgepackt, den Klassiker, genau. andere Brettspiele, Uno natürlich und Ähnliches. Dann den Garagenhof umgewidmet zum Tenniscourt. Spielplätze und Tennisplätze und Ähnliches oder Sportplätze sind ja leider alle gesperrt mit wunderbaren rot-weißen Absperrbändern. Der Garagenhof, da hat noch keiner ein Band hingehängt. Möge es so bleiben. Dort haben wir den Tennisschläger ausgepackt und versuchen halt so ein bisschen hin und her zu bolzen. War auch schön. Dann natürlich der Reichswald. Dooferweise kein Geheimtipp mehr. Da muss man inzwischen auch schon schauen, auf welcher Verkehrsspur ist man unterwegs. Langsam, mittel oder schnell. Mit welchem Verkehrsmittel. Also geht es wirklich ab. Nähe Schmausenburg. Und,
wenn man nicht in den Tiergarten darf, aber drumherum tobt das Leben sozusagen.
Drumherum tobt das Leben und die Tiere toben drumherum. Das war mein Highlight. Man kann ja allen Zeiten was Positives abgewinnen. Ich hatte richtig Zeit, nicht als Menschenretter, als Tierretter aktiv zu werden. Ich habe eine europäische Sumpfschildkröte, genauer gesagt, meine Söhne haben eine europäische Sumpfschildkröte mitten auf der Forststraße im Reichswald entdeckt.
Ja, Wahnsinn. Wie das?
Also die saß da und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, was es für eine Schildkröte ist. Die war ziemlich platt und ich dachte, die ist längst tot und
überfahren
worden. Aber meine Söhne haben ihr das Leben entlockt.
Okay.
Und dann habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst, als den Tiergartenchef anzurufen, der sie zum Handynummer echt zufällig hatte und habe ihm ein Bild geschickt.
Das Privileg des Journalisten.
In dem Fall tatsächlich. Und er hat auch rasch geantwortet und hat sofort geschaut, was das für ein Tierchen ist, eben die europäische Sumpfschildkröte, und hat im Tiergarten nachzählen lassen. Da gibt es auch 5 dieser Schildkröten, da ist aber keine abhanden gekommen. Naja, dann nahm ich das Tierchen mit, habe meinen 7-jährigen Sohn erst nach Hause geschickt, um ein Gefäß zu bringen, habe dann nicht wissen, ob das bissig ist. Es hat sich im Ende herausgestellt, Fleischfresser, also vielleicht tatsächlich gefährlich. Ich habe es dann nach Hause gefahren in einer umgedrehten Tortenschüssel und auf Facebook gepostet, Plakate im Wald aufgehängt, und um es zu beenden, am selben Abend noch kamen die Schildkrötenbesitzer zu uns und haben das Tierchen abgeholt, das inzwischen bei Nachbarn geparkt war. Und tatsächlich hat die Schildkröte, finde ich bemerkenswert, rund 2,5 Kilometer sich von ihrem Gartenteich, in dem es lebt, entfernt.
Okay. Also insofern. Also eine gute Tat. Natürlich muss ich dich rügen. Ne? Also online haben wir nichts davon berichtet, weil, wenn man sich erinnert, Schnappi damals,
die, ja, das Schnappschildkröte. Stimmt, aber ich hätte ja gern das Ganze etwas aufgebauscht, wie wir Journalisten, wie uns unterstellt wurde, das manchmal zu tun. Aber
nur wegen den Klicks. Nur
die Schildkröte war Handteller groß.
Also okay. Und die dürfen wir einfach so in seinem Garten halten. Also ist jetzt nichts.
Ja, da gab es dann auf Facebook interessante Kommentare, dass man natürlich, dass das geschützte Tiere sind, was richtig ist, und man die eigentlich nicht so ohne weiteres halten darf. Aber das abzukürzen, man darf sie halten, wenn man halt für geeignete Rahmenverhältnisse sorgt.
Okay. Also das war das Positive. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was du gerade kritisiert hast. Also deine Kita-Betreuung nach wie vor eben nicht gegeben.
Es bleibt so, ist es
eine Zeit lang so.
Ich habe ja auch da das Glück, systemrelevant, was bei mir und bei meiner Frau zutrifft. Wir dürfen von einer Notbetreuung für ein paar Stunden Gebrauch machen. Also ich bin wirklich in einer höchst privilegierten Situation, weil ich immerhin ein paar Stunden am Tag sozusagen die Kinder betreut weiß. Sind mehr als genug Stunden übrig, wo sie nicht betreut sind. Und ich finde es schon schwierig. Ich habe dieser Tage eine alleinerziehende Mutter gesehen und gesprochen aus der nötigen Distanz, die man derzeit wahren muss. Und die Frau war schlicht und einfach verzweifelt und in Tränen nahe, weil sie nicht weiß, wie sie den Spagat noch berufstätig sein wollend, Kind permanent betreuend irgendwie hinkriegt. Und man kann das machen, und das ist ja alles einem höheren Ziel der Gesundheit untergeordnet. Ich will da gar nicht dagegen argumentieren. Man muss sich aber, glaube ich, sehr, sehr gut überlegen, wie lange man das den Menschen zumuten kann, den Kindern und den Erwachsenen.
Also du würdest dich ein bisschen einreihen in die, ja, die Phalanx der Kritiker, die sagen, Leute, denkt mal drüber nach, wie lange ihr das noch aufrechterhalten lassen wollt. Und im Moment hat man den Eindruck, schwindet ja auch ein bisschen so das Verständnis in der Bevölkerung für die ganzen Maßnahmen. Liegt vielleicht auch ein bisschen auch daran, wenn man in seinem direkten Umfeld niemanden hat, der von Corona betroffen ist, dann neigt, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, bei uns da draußen ist das ja sozusagen eine fast ideale Welt. Wenn wir rausgehen in die Natur, das sind auch Menschen, aber relativ überschaubar. Es ist kein Vergleich zu deiner Großstadt. Es ist sehr angenehm, man kann mit dem Fahrrad wunderbar fahren. Ich war letzte Woche 2-3 Mal Rennrad fahren. Die wenig Autoverkehr auf den Straßen macht es natürlich auch noch angenehm. Und man denkt sich, es ist die beste aller Welten, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig natürlich steigt der Frust, weil keine Kneipe einkaufen nicht möglich. Wir haben keine Kinder, aber wenn man Kinder hätte, eben diese Kinderbetreuung. Und natürlich auch für die Schüler ist es einfach ein Riesenproblem.
Ja, es ist echt ein Riesenproblem. Und ich glaube, man muss auch, ich stelle die Frage, ich werde dafür immer regelmäßig gescholten von unseren Leserinnen und Lesern, die Frage der Verhältnismäßigkeit muss mindestens erlaubt sein. Also wir hatten diese Woche ein spannendes Pro und Contra in den Nürnberger Nachrichten. Eine Kollegin, witzigerweise eine junge Kollegin, die dafür argumentiert hat, sich strikt an die Dinge zu halten, an die Corona-Richtlinien, und einen älteren Kollegen jenseits der 60, der gesagt hat, das ist vielleicht die größte Massenhysterie, die es jemals gab in diesem Land. Also es gibt zwei Seiten, und ich würde mir schon immer wünschen, dass man auch die zweite Seite mal ein bisschen betrachtet. Ich habe ein paar Ärzte im erweiterten Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft, genauer gesagt, und spreche halt mit denen regelmäßig, Uniklinikum Erlangen, Südklinikum, dann Pflegedienstverantwortliche aus dem Norden, und Das ist hocherfreulich, was die sagen. Die sagen, es ist schlicht und einfach so gut wie leer. Es tut sich nichts. Es sind irre Kapazitäten aufgebaut worden, was ja ein Zeichen der Stärke des bundesdeutschen Gesundheitssystems ist, die glücklicherweise nicht gebraucht werden. Da kann man jetzt auch wieder argumentieren, deswegen machen wir das alles, würde die Politik wahrscheinlich sagen, die diese harten Maßnahmen trifft. Die Ärzte, ich zitiere jetzt wirklich die Ärzte, die sagen, ja, ob das alles so sein muss, wissen wir auch nicht. Es kommt ja kaum mehr einer ins Krankenhaus, der es eigentlich längst nötig hätte und Herzinfarkte werden verschleppt und Ähnliches. Auch das kostet Menschenleben, muss man auch mal ganz klar ansprechen, sagen Menschen aus den medizinischen Berufen. Also es hat viele Facetten und wir haben es in den ersten Wochen von Corona sehr einseitig diskutiert, so würde ich es mal sagen.
Kann man sicherlich so sehen, aber man kann ja auch jede einzelne Maßnahme diskutieren, die absolut jetzt gerade beschlossen wird. Ich mache es mal ein bisschen auch provokant. 9. Mai sagt Laschet und Söder, kann man sich vorstellen, Geisterfußballspiele wieder stattfinden.
Brot und Spiele für die Menschen, die zu Hause bleiben müssen, sage ich da nur. Finde ich irre. Klarer Lobbyismus, also ein Zugeständnis an die Geldmaschine Profifußball, der man was ermöglicht, was man anderen Sportlern nicht ermöglicht.
Okay, nächstes Thema. Mehrwertsteuersenkung für die Wirte und Gastronomie. Es gibt ja eh schon diese seltsame, krude Mischung von 19 und 7%. Also jetzt alles auf 7% oder gar ganzer Erlass. Man versucht sich ja gerade auch ein bisschen zu übertreffen in den Maßnahmen. Was hältst du davon?
Das ist eine Geistersteuer, weil eine Steuer, die gesenkt wird, von der keiner was hat, ja nichts bringt. Die Gaststätten sind momentan zu. Also kein Mensch hat was davon, wenn diese Senkung jetzt kommt, dass die langfristig wirkt und dass man auch da einer langen Forderung der Hotel- und Gaststättenverbände nachkommt, ist natürlich auch wieder Lobbyismus. Genauso wie es schon fragwürdig ist, dass Markus Söder, heute kritisiere ich ihn mal, meinen ansonstigen Lieblingsministerpräsidenten, dass Markus Söder Bayern nicht sozusagen voll machen will mit Urlaubern.
Ja, genau.
Ja, wo sind wir denn?
Und ein bilaterales Abkommen mit der Österreich wird, glaube ich, auch noch verhandelt.
Ja, wird verhandelt, aber im Grunde noch eher skeptisch beäugt von Bayern. Ich überspitze jetzt mal bewusst, weil dann ja Menschen auch nach Österreich in Urlaub fahren könnten und ihr Geld nicht in Bayern lassen. Also ich halte es schon. Entweder ist es ganz, ganz, ganz schlimm, dann muss man auch ganz rigoros weitermachen, wenn es so schlimm ist. Oder aber man muss es dann schon auch gestatten, dass der Mensch, der in Urlaub fahren will, nicht im Bad Reichenhall Schluss machen muss und dann über die Grenze ins Salzburger Land darf. Also das verstehe ich überhaupt nicht.
Machen wir beim Lobbyismus weiter. Die Sozialdemokraten fordern dafür, dass das Kurzarbeitergeld, dass sozusagen der Zuschlag der Regierung deutlich erhöht wird. Ich glaube, das wird heute auch im Bundestag verhandelt werden, genau im Koalitionsausschuss besprochen. Mhm. Purer Lobbyismus oder notwendige Maßnahmen?
Naja, aus der SPD-Sicht Klientelpolitik sind, also nachvollziehbarerweise, momentan sind 60% für Kinderlose, 67% für die, die Kinder haben. Die SPD möchte es auf 80% respektive 87% erhöhen. Dann wäre die Kurzarbeit, ich sag mal, tatsächlich flächendeckend für fast alle gut verschmerzbar, weil das Delta zum vorherigen Verdienst wirklich sehr gering ist. Ich kann den Vorstoß aus der SPD-Sicht gut nachvollziehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er den Koalitionsausschuss so einfach durchlaufen wird. Also ich denke nicht, dass das kommt, aber ja, Vorschlag ist klar.
Dreh es rum. CDU, CSU, Teile davon oder einzelne Abgeordnete sagen verschieben der Grundrente.
Naja, das ist dann...
Nutzt man einfach die Chance, um jetzt was zurück, ein Rad zurückzudrehen?
Ja, zurückdrehen, also verschieben heißt ja nicht zurückdrehen, sondern heißt in dem Fall tatsächlich verschieben, aber das ist sozusagen aus der anderen Perspektive, ist ja ohnehin vielen in der Union ein Dorn im Auge, diese Grundrente, auch klassisch sozialdemokratische Forderung, die ja auch durchgebracht worden ist. Also so versucht jetzt halt gerade jeder, seinen Anteil am Kuchen ein bisschen zu vergrößern.
Ich nenne mal auch ein Beispiel, Abwrackprämie, ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Also wir verlieren die Klimaziele, sind sozusagen, wird gesagt, das muss man jetzt mal, also man diskutiert im Prinzip jetzt schon drüber, wie wir nach dieser Krise oder mit Abschwächen der Krise maximal schnell alles das wieder aufholen und zwar auch im negativen Sinn. Das heißt, unser Wirtschaftssystem soll einfach ganz normal weiterlaufen. Wir werden wieder rumfliegen und chatten durch die ganze Welt. Wir werden weiterhin CO2 ausstoßen. Unsere Braunkohlewerke müssen wieder auf volle Touren kommen.
Wenn es nach der Politik geht, den Eindruck kann man gerade gewinnen, nach Teilen der Politik, nach den Teilen, die dieses Land regieren, dann kann das so sein, finde ich schon auch Wahnsinn. Also das Land der Autobauer lässt grüßen. warum dürfen Autohäuser aufmachen, ohne Rücksicht auf Verkaufsflächen? Ja. Es ist nicht logisch, das will ich damit nur sagen. Ich will gar nichts dagegen sagen. Wer glaubt, jetzt ins Autohaus zu müssen, der soll es machen. Aber warum ist das so? Und warum dürfen beispielsweise in Bayern die Möbelhäuser nicht öffnen, aber in Nordrhein-Westfalen schon? Armin Laschet hat es ja ganz offen gesagt, wir sind das Land der Küchenbauer. Er sagt gerade, wir sind das Land der Biergärten. Warum macht der Biergarten dann nicht auf?
Also, aber da gibt es auch schon schöne Vorschläge, dass man statt auf einer Bierbank, wo normalerweise 5 bis 6, wobei bei 6 fand ich es ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 5 Menschen hinpassen, dass man dann sozusagen immer nur noch 4, also gegenüber sitzen, statt 10 Menschen sitzen dann 4 an einer Bierbank und das wäre, der Abstand wäre gewahrt. Da könnte ja sogar, könnte man sogar abzeichnen sozusagen, markieren. Also fand ich jetzt, also ich persönlich fand es natürlich einen super Vorschlag, vor allem unsere kleinen fränkischen Brauereien Darben bleiben auf ihrem Fassbier sitzen. Und mit Verlaub, also selbst das schaffen wir nicht, dass wir uns jetzt ein 20 oder 50 Liter Fass in den Garten stellen und versuchen, das in kürzester Zeit auszutrinken.
Ich bin ja gespannt, weil du die fränkische Land ansprichst. Ich habe ja wie jedes Jahr längst gebucht den Pfingsturlaub am Brombachsee am Campingplatz. Ja, genau. Letztes Jahr haben wir da auch gepodcastet und ich bin schon dabei, mir Plexiglas 4 Quadratmeter große Rechtecke zu basteln, um meinen Claim am Brombachseestrand abzustecken, innerhalb dessen ich mich bewegen darf.
Es soll ja losgehen dort wieder.
Angeblich, ja.
Also der Kollege Martin Müller recherchiert gerade und es gibt zuerst Bootsverleiher, diese Stand-Up-Paddler. Genau. Also lassen wir uns überraschen, was noch alles kommt.
Vielleicht bin ich ja Woche am Stand-Up-Paddel. da kann man den Abstand gut wahren. Ja.
Muss bloß auf deine Kinder aufpassen, dass da nicht eins irgendwo abhanden kommt.
Das stimmt. Aber die sind ja im Baumarkt währenddessen.
Also wir kehren ein bisschen, ich will jetzt sagen zum Ernst der Sache, waren wir ja eigentlich die ganze Zeit, aber wir haben natürlich eigentlich das Thema Kommunalpolitik nach wie vor auf unserer Agenda für diesen Podcast. In Nürnberg tut sich einiges, es ist Bewegung hinter den Kulissen, wir versuchen ja auch ein bisschen immer wieder dahinter zu schauen, die Kollegin Sabine Stoll, unser Lokalchef Andreas Franke und du, ihr seid ja auch immer wieder mal mit diesen Menschen in Kontakt, sprecht miteinander. Die CSU hat sich sauber sortiert, haben ihren Fraktionschef schon bestimmt. Er hat sich auch einen Vertrauten, also der neue Oberbürgermeister Markus König, hat sich einen Vertrauten ins Bürgermeisteramt geholt. Kann man später vielleicht nochmal drauf kommen. Jetzt beginnt ja so dieses Geschacher um die Posten im Hintergrund.
Also in vollem Gange, hat längst begonnen. Eigentlich man sagt ja immer, es geht um die Sachthemen, aber ganz ehrlich, da mögen mich wieder alle Kommunalpolitiker schelten, es geht schlicht und einfach um Posten.
Genau, ich kann man ja nur bestätigen, weil sozusagen an den Namen hängen dann natürlich auch bestimmte Funktionen. Ja, klar, also man sagt nicht, was ist jetzt, wäre jetzt wichtig und so, sondern man guckt, der und der braucht einen Posten oder dem wollen wir einen Posten geben und für was ist der geeignet? Fangen wir bei jemandem an, das ist, glaube ich, relativ unumstritten. Christian Vogel soll halt weiterhin als Bürgermeister agieren. Genau. Er wird aber nicht mehr diesen zweiten Bürgermeister letztendlich bekommen, sondern einen dritten. Aber er soll weiterhin Sir machen. Das hat er gut gemacht. Dann hat er einen Tiergarten dabei.
Ja, der hat Glück sozusagen, Christian Vogel, weil der kann wahrscheinlich fast seinen gesamten Geschäftsbereich wirklich behalten. Warum? Weil die jetzt ja in der Hierarchie 1 über ihm stehende künftige Kulturbürgermeisterin, immer vorbehaltlich der Stadtrat, wählt tatsächlich so, wie es gedacht ist, was sehr wahrscheinlich ist, hat null Interesse an Söhr und am Tiergarten. Die will natürlich tendenziell Kulturpolitik machen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich zufälligerweise fügen. Umstritten ist der Bereich Grünflächen aus dem momentanen Zuständigkeitsbereich von Christian Vogel. Aber ganz ehrlich, das würde er verschmerzen, wenn er den abgeben müsste. Also der kann dann Stand heute wohl weitermachen und dann wird es spannend, was die ganzen Referate betrifft. Da hat die Stadt Nürnberg ja sich bemüht, unter OB Ulrich Mali, unter dem scheidenden OB, dieses Referatewachstum zu begrenzen. Genau. Man hat vor 3 Jahren, glaube ich, 3 Jahre ist es her, Harry Riedl zum Superreferenten gemacht für Finanzen, das war er vorher schon. Und für Personal zuständig, weil der damalige Personalreferent Köhler in den Ruhestand ging. Und vor kurzem saß der Michael Frieser bei mir, CSU-Bezirksvorsitzender, und hat relativ ohne irgendwie grundsätzliche Bedenken zu haben drüber sinniert. Ja, natürlich kann man sowas wieder aufteilen. Also allein daran sieht man, dass es um Posten geht. Man würde jetzt einfach wieder wann man es gerade brauchen kann, wenn es zum Beispiel zum Dreierbündnis, was wahrscheinlich ist, käme in Nürnberg, braucht man ein paar Jobs, da macht man halt wieder aus dem Referat zwei Referate.
Genau, also die CSU würde wahrscheinlich das Personal dann bekommen, weil die sagen, wir brauchen ein bisschen mehr, wir sind jetzt die stärkste Fraktion, wir haben den Oberbürgermeister, also da muss ein bisschen mehr rauskommen jetzt.
Vielleicht bauen die Grünen auch irgendeinen Job,
genau,
und die SPD muss auch noch irgendwie mitgenommen werden.
Die Grünen haben ihren Umweltreferenten und da wird man jetzt nochmal wahrscheinlich ein zweites Referat schaffen, um sozusagen die mit ins Boot zu holen.
Also sagen wir mal so, die Grünen haben rein arithmetisch, die haben natürlich jetzt auch zelebriert, dass sie unbedingt das Bürgermeisteramt wollten, wohl wissend, dass sie das nie kriegen, aber es war halt cool als Verhandlungsmasse. Ich mag es auch wieder ganz einfach und die mögen mich alle schelten. Wir müssen Achim Letzko einladen,
ja, genau,
den wiedergewählten Fraktionschef, der sieht es bestimmt ganz anders. Aber Fakt ist, die Grünen haben sich eine gute Verhandlungsposition durch dieses Bürgermeister-Gedöns erarbeitet. Und selbst Michael Frieser sagt, CSU-Bezirkschef, ja klar, denen steht arithmetisch ein zweites Referat zu. Jetzt hat man diese Referate ja nicht einfach so. Also muss man sie irgendwie schaffen. Und man überlegt auch, ob man den Bereich Schule und Sport teilt. Also wenn das so käme, ich sag's mal vorsichtig, wenn es so käme, kann man sich nur wünschen, dass Beobachter aus dem Journalismus mindestens mal den Finger heben und kräftig in die Tasten hauen.
Das wär genau der nächste Punkt gewesen, wo ich ansprechen wollte. Ist es nicht so, dass wir aufgrund dieser Corona-Krise auch solche Dinge im Prinzip ziemlich aus den Augen verloren haben, weil wir in der Berichterstattung logischerweise, das ist ja jetzt, kann man nur selbstkritisch sozusagen mal hinterfragen, weil wir natürlich das Augenmerk auf diese Krise haben, das ist auch das, was den Menschen am meisten beschäftigt. Fakt ist aber auch, dass vor 6 Jahren, wenn solche Verhandlungen gelaufen wären und man 2 oder 3 Referate mehr sich dann gegeben hätte, hätte man sofort mal ausgerechnet, was kostet es, warum macht man das, und ich glaube, der Kommentar wäre schon geschrieben.
Genau.
Heute lese ich das zwar, wir berichten darüber, das ist eher nachrichtlich, aber es ist kein Aufregerthema, auch in den Leserbrief
weil nicht, der Fokus, wie du sagst, ganz klar auf Corona gerichtet ist. Es war noch nie so leicht, im Umkehrschluss hinter verschlossenen Türen zu tagen wie jetzt.
Weil man fast muss.
Man muss es, genau. Man kann wunderbar Videokonferenzen machen und Sonstiges. Also die Möglichkeiten, man kann sie auch positiv sehen, wahrscheinlich ist es aus der Sicht der Kommunalpolitik ja positiv, in Ruhe eine neue Legislaturperiode vorzubereiten, die war noch nie so gegeben wie jetzt, weil das mediale Beobachten ja ganz schlecht möglich ist. Natürlich haben wir Kontaktleute und haben Informanten, aber die müssen halt mal erst dabei sein in diesen Runden, und momentan sind solche Runden relativ klein, aus Corona-Gründen macht ja Sinn, sich nicht in ganz großen Kreis zu treffen. Und deswegen wird gerade viel verhandelt hinter verschlossenen Türen. Und es muss halt dann sich hinterher auch der Kritik der Öffentlichkeit stellen, was da rauskommt.
Ja, die Frage ist nur, wird es diese Kritik dann überhaupt noch geben? Oder wenn wir jetzt mal die Krise, wenn wir das angucken, jetzt haben wir 31. August die Großveranstaltungen abgesagt, Berlin-Marathon wurde abgesagt, also der ist Ende September, also wir können eigentlich jetzt eher Richtung Christkindlesmarkt blicken, von dem zwar Fraß sagt, er geht davon
aus, dass er stattfindet, aber wenn man jetzt hört, dass es Rettungsversuche für den Christkindlesmarkt gibt, weiß man, dass es äußerst wackelig ist, ob dieser Markt stattfinden wird.
Also deswegen so die Frage, wird wirklich in den nächsten Monaten die Kommunalpolitik, im Mai sind jetzt die konstituierenden Sitzungen, die neuen Oberbürgermeister, Bürgermeister und auch die Wiedergewählten beginnen am 1. Mai ihre neue Periode, wird es da wirklich diese kritische Stimme wieder geben aus der, von den Journalisten, aber auch aus der Bürgerschaft, oder deckt das wirklich alles zu? Ich mag es nochmal an einem anderen Beispiel, wenn man auch in die anderen Städte guckt, also beginnen wir in Nürnberg, es versuchen sich die 3 großen Fraktionen zusammen zu raufen. Jetzt kann man sagen, es ist Postengeschacher. Man kann aber sagen, okay, das ist die ganz, ganz große Koalition.
Es geht ums Gemeinwohl.
Genau, das ist so, da habe ich den Eindruck, dass das im Moment überall die Überschrift ist, weil wenn ich nach Erlangen schaue, ist es auch so, die CSU ist dort die stärkste Fraktion geworden, die Grünen sind die zweitstärksten, die drittstärkste die SPD, die aber wiederum den Oberbürgermeister stellt. Genau. Aber auch da geht man den Weg, wo man sagt, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Man geht eigentlich allen strittigen Themen aus dem Weg. In Schwabach sieht es nicht anders aus. In Fürth haben wir eine Situation, dass die Gemeinsamkeit, also da war nicht mehr so zu erkennen, wo überhaupt in den letzten Jahren eine Opposition war, vielleicht außerhalb der Grünen. Und ich habe auch das Gefühl, draußen auf dem Land, da mag es mehr verbreitet sein. Aber Bad Windsheim zum Beispiel wir waren schon immer etwas streitsüchtig. Auf einmal die ganz große Harmonie, alle haben sich lieb so ungefähr. Ja. Wo ich mich schon ein bisschen frage, ist jetzt wirklich alles vom Tisch gewischt, was vorher wo zum Teil vehement drum gestritten worden ist. Sagen wir mal in Nürnberg an, Frankenschnellweg, ist er jetzt tot, weil das Geld dann sowieso nicht mehr da ist? Oder würde man sagen, das wollen wir auf jeden Fall noch durchziehen?
Naja, das wird einer der strittigen Punkte tatsächlich in diesen zu führenden Koalitionsgesprächen sein. Natürlich wird er gebaut, jetzt wo die CSU größte Fraktion ist und die Mehrheit im Stadtrat. Keine Mehrheit, die eine Mehrheit sich selbst erarbeiten kann in einem durch Bündnisse. Die Frage ist, wann er gebaut wird. Also mir wird es momentan, wäre ich ein Kritiker dieses Projekts, relativ leicht fallen, dem Bau zuzustimmen, weil wer weiß, ob die Kohle dafür irgendwann überhaupt vorhanden ist. Wie überhaupt alles, was jetzt entschieden wird, inhaltlich in diesen Koalitionsgesprächen unter dem großen Vorbehalt steht, wer soll die Zeche bezahlen? Die nächsten 6 Jahre übernimmt keiner Kommune Bayerns, und Bayern ist immer noch privilegiert, in keiner Kommune Deutschlands, irgendwelchen Freiraum für Kürprojekte lassen. Es geht nur um die Pflicht, und da muss man sich die Frage dann schon stellen, ist der Frankenschnellweg eine Pflichtaufgabe oder geht es nicht einfach so weiter? Also da glaube ich, sind viele... Viele Sachen, die sich verändern werden.
Es wäre eine Chance, eine Diskussion wieder auf Null zu stellen und zu sagen, ja, lass uns mal, naja.
Das kann die CSU nicht, kann und wird sie nicht tun.
Da gebe ich dir
da recht. Da mangelt es ihr an der Größe, und ich kann das ehrlich gesagt auch verstehen, das klingt jetzt so besserwisserisch oder so rechthaberisch. Das war ein Projekt, das man seit Jahrzehnten wollte.
Zumal ja auch die SPD jetzt nicht unbedingt gesagt hat, wir sind dagegen.
Es war ja, im Gegenteil.
Man hat jetzt sozusagen eine große Koalition. Da gebe ich dir schon recht, aber lass uns mal vielleicht noch ein bisschen rumvisionieren, auch wenn wir letztendlich nichts zu sagen haben, aber nichts mitzubestimmen haben. Zu sagen haben wir immer relativ
viel. Ja, genau, viel zu sagen und nichts zu entscheiden.
Also jetzt einfach mal herzugehen und zu sagen, okay, dieses Ding hätte 650 Millionen voraussichtlich gekostet. Diese Summe nehmen wir jetzt einfach mal. Also ich weiß,
es geht nur um diese Corona-Lasten abzufedern.
Naja, wir haben jetzt so ein Thema wie in Nürnberg, denke ich mir, Flughafen. Ein Regionalflughafen, braucht es den noch? Oder müssen wir erst Augsburg und Memmingen und Hof und was weiß ich zumachen? Wir haben eine Messegesellschaft, ein riesen Messegelände, wo im Moment überhaupt nicht läuft. Das sind ja alles Punkte, wo ich sage, naja, was ist ja eigentlich jetzt das Wichtigste? Was machen wir mit unseren öffentlichen Personennahverkehr? Ja,
genau.
Also
alles ja Gesellschaften, wo entweder nur die Stadt, ÖPNV, VAG Nürnberg oder Stadt und Land, gilt für Messe und für Flughafen, die Betreiber sind, wenn man so will, die Sponsoren in diesen Zeiten umso mehr denn je, die heuer sich mit betriebswirtschaftlich logischerweise miesen Ergebnissen auseinandersetzen müssen. Der Flughafen muss ja ein Draufzahlgeschäft werden, kann man niemand vorwerfen. Da tut sie ja einfach nichts, wenn kein Flieger abhebt, kein Geschäft. Es wäre tatsächlich so, wie du sagst, es wäre an der Zeit, die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Nur da, glaube ich, sollten wir die Politik nicht überschätzen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Dann kämen wir sozusagen zum Ausgangspunkt zurück und können sagen, wir versuchen so weitermachen wie bisher und möglichst schnell das aufzuholen, was uns jetzt
verloren ist. Ja, das wird eine starke Stoßrichtung sein. Ich glaube, das wird vielleicht sogar die herrschende im Sinne von Mehrheitsmeinung sein, dass man sagt, ich fantasiere jetzt, keine Ahnung, im August ist wieder Fliegen erlaubt beispielsweise. Wird nicht so sein, weil es länger dauert, aber sagen wir mal, es wäre so, dann wäre es bestreben, dass man in diesem Jahr noch aus Nürnberg möglichst viele Passagiere abheben lässt. Das wäre der reflexartige Verweis, der aus der Sicht des Flughafengeschäftsführers mehr als verständlich ist, der aber garantiert auch von der Politik unterstützt wurde, um diesen Standort Regionalflughafen Nürnberg zu stärken. Ne? Die eigentlich dahinterstehende Arbeitsidee könnte ja sein, okay, wir haben jetzt eine Chance, über Tourismusströme nachzudenken. Mhm. Wir können was beeinflussen, Klima. Aber ganz ehrlich, du hast es gesagt, kein Mensch spricht über den Klimawandel.
Aber das ist ja genau der Spagat. Ich mache jetzt einen großen Sprung, aber eigentlich der Vorwurf, der jetzt zum Beispiel im Blick auf Schulöffnung kommt, ist, dass man gesagt hat, hallo, ihr hattet jetzt 5 Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Was machen wir eigentlich, wenn diese Schulen wieder geöffnet werden? Und man hat das Gefühl, das haben die Lehrer genauso wie die Schüler und sagen ja auch die entsprechenden Verbände, als hätten wir von einem Tag auf den anderen jetzt gesagt, wir machen nächste Woche auf und jetzt überlegen wir uns mal, wie kriegen wir das überhaupt hin.
Das erstaunt mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und jetzt nochmal den Satz noch vielleicht und jetzt mit dem weiteren Blick auch, eigentlich müssen wir uns doch jetzt Gedanken genau über das machen, wo du gesagt hast, wollen wir wirklich erlauben, dass dann im Herbst oder im Winter wieder Billigflüge für 19 Euro in der Türkei fliegen, die wiederum dann dort für 199 Euro 14 Tage All-Inclusive anbieten.
Ja, aber du bist ja selbst Kommunalpolitiker und du kannst es ja selbst beantworten, Matthias. Ist es so, dass man Nehmen wir jetzt wieder mal den schönen Begriff Gemeinwohl, der in diesen Corona-Zeiten ja beinahe schon überstrapaziert wird. Ist es wirklich so, dass man in der Politik immer diese Wolke Gemeinwohl vor Augen hat, oder ist es nicht so, dass man oft mal Partikularinteressen bedient? Also ich glaube, dass Letzteres schon häufiger der Fall ist.
Hast du absolut recht, aber genau das ist ja der Punkt. Haben wir die Chance zum Umdenken? Also müssen diese Stimmen auch aus, sag ich mal, journalistischer Seite, aus den Medien raus stärker werden, vielleicht auch diesen Stimmen mehr Gewicht geben, wo man sagt, Leute, das ist eine einmalige Chance. Ja. Oder sind wir auch als Medien diejenigen, die sagen, naja, die Politiker, und zwar jetzt im Moment die Politiker der großen Koalition, wenn wir im Bund reinschauen, oder die Politik der jeweils regierenden Parteien in Bundesländern, die bestimmen im Moment eigentlich auch die Agenda der Themen. Und die Stoßrichtung ist klar, die hast du genannt. Also man wird gucken, so schnell wie möglich das aufzuholen, was man vorher verloren hat. Und natürlich gibt es genug Interessensverbände, die alle jetzt den Finger heben. Aber es ist doch auch gleichzeitig klar, wir können oder die Politik kann nicht alle bedienen. Man wird überall wieder Kompromisse machen. Genau. Und die Chance wird vertan, das ist jetzt meine These, die Chance wird vertan, wirklich ein Umdenken und wirklich ein Umsteuern vielleicht hinzubekommen.
Ja, die These ist nicht sonderlich kess. Es gibt ja ganz viele Menschen, die vollkommen zu Recht sich jetzt melden und sagen, okay, eigentlich ist jetzt die Zeit, um über regionale Wirtschaftskreisläufe eine kleine Abkehr von dieser Megaglobalisierung nachzudenken. Was machen die Politiker? Die sagen, nee, also Gottes Willen, Deutschland Exportweltmeister und da würde der erst recht ein Eigentor schießen, dann würde ja unsere Wirtschaft gar nicht mehr auf die Beine kommen. Also das sind gerade klar erkennbare Strömungen, die leider in die Richtung gehen, es passiert nichts. Und vielleicht zu dem Aspekt Schule nochmal, den du genannt hast, da muss man schon auch klar sagen, Beamte, es sei ihnen vergönnt, ich will kein Beamtenbashing machen, sind nicht in Kurzarbeit zu schicken. Zumindest geht nicht, soll nicht so sein. Alles schön und gut. Das heißt, die Ministerien sind prall gefüllt gewesen mit ihren Beschäftigten. Kultusministerium hatte die Situation, dass die Schulen geschlossen waren. Man hat also 5 Wochen Zeit gehabt, sich auf den Zeitpunkt vorzubereiten, wenn eine langsame Öffnung beginnt. Der Eindruck, der in Bayern entstanden ist, ist der, man hat diese Zeit nicht genutzt. Mhm. Und das finde ich schon fahrlässig, politisch fahrlässig und erstaunlich.
Und du würdest es aber jetzt nicht den Lehrern die Schuld geben, sondern es ist rein die Bürokratie, also die Ministerialbürokratie, die ja letztendlich das vorbereiten muss.
Klar,
die Lehrer warten auf Anweisungen.
Die Lehrer warten auf Anweisungen. Ich werfe es jetzt auch, was soll ich dem Lehrer vorwerfen, dass er sich selbst meldet und sagt, ich will Kurzarbeit machen? Das ist das wäre übermenschlich. Den Vorwurf würde ich gar nicht mal artikulieren wollen. Die Lehrer haben ja beim Homeschooling ihr Bestes gegeben, ist für die ja auch eine völlig neue Situation. Also denen würde ich jetzt ehrlich gesagt wenig nachsagen wollen, wenig Negatives. Es muss halt von oben, von den Schulämtern, von den Kultusbehörden, von den Zwischenebenen, Ministerialbeauftragte für Gymnasien, Realschulen etc. Hätten ja deutlich früher klare Fingerzeige ergehen müssen. Ich mag es jetzt mal an meinem Mittelbau, meine mittleren Söhne, 13, 15, beide an einem Gymnasium, mehr schlecht als recht unterwegs, aber deren Informationsfluss über ihre Chatgruppen, über welche Netzwerke auch immer die Lehrer zu den Schülern gewählt haben, der ist schon bemerkenswert. Die wussten, und zwar glaubwürdig, weil es die Lehrer ihnen so kommuniziert haben, am Sonntag, bevor am Montag wieder Schulanfang war, überhaupt nichts, außer dass es für sie nicht losgeht. Die Lehrer machen da gar keinen Hehl draus. Mhm. Die haben relativ offen kommuniziert, ja so what, wir haben null Plan, machen wir halt mal so weiter wie bisher. Und ob ihr heuer, ich mag es mal ganz platt, in diesem Schuljahr überhaupt nochmal einrückt, wissen wir auch nicht. Also ist nicht sonderlich ausgegoren.
Dann kommen wir zum Abschluss über den Hyper-Krisenmanager, den du heute schon mal gerügt hast ein bisschen. Markus Söder sprechen mit seinen unter Krisenmanagern. Piazzolla hat jetzt gerade keine guten Noten bekommen. Dann haben wir einen Herrn Aiwanger, der die Wirtschaftshäuser aufmachen will, der etwas irrlichternd durch dieses ganze Verfahren durchläuft. Ist Söder noch der ganz große Krisenmanager oder ist das auch so ein bisschen was ab von dem Lack?
Naja, glaube ich. Ich glaube nicht, dass vom Lack schon was ab ist. Wenn man seine Werte sich anguckt, aus den Umfragen, die jetzt von den Befragungszeiträumen so rund 2 Wochen zurückliegen, sensationell. Topwerte noch nie erreicht von bundesdeutschen Politikern. Ich glaube schon, dass der relativ weit oben steht, weil er ja auch relativ viel richtig gemacht hat. Im Moment ist er, würde ich jetzt mal unterstellen, man merkt ihm das nicht an, aber auch Söder ist durchaus ein nachdenklicher Mensch, halt hinter den Kulissen. Momentan grübelt er, glaube ich, schon, wie gehe ich mit diesem Spagat, den Wunsch, dem dringenden Wunsch nach Freiheit und meiner Pandemiestrategie, die er
mal also Oktoberfest hat. Sagt man nicht
das ohne. Das hat er bestimmt nicht leichtfertig abgesagt. Und deswegen glaube ich, dass er gerade ringt nach dem nächsten Weg. Wer Söder kennt, weiß, dass er weiter vorne dranbleiben wird. Also er wird immer weiter die Duftmarken setzen, welche ja immer das sein mögen. Aber ich glaube, mit weiteren Verschärfungen ist definitiv nicht mehr zu rechnen, weil Söder mit Abstand das größte Gespür für das Gefühl, die Gefühlslage der Menschen hat. Und er wittert schon den Duft, der da Freiheit heißt, der ihm entgegenschlägt.
Ein perfekter Schlusssatz. Ja, wir freuen uns nächste Woche auf Stefan Doll und ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Also wer so
Matthias schweigt und ist am hat kein Wort mehr, das lasst uns Schluss machen.
Lasst uns Schluss machen, das kommt selten genug vor. Danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Euch eine gute Zeit und bis dann.
Bis dahin.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.